Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast, eurem Lieblings-Downton Abbey und jetzt Bridgerton Podcast. Neben mir sitzt wie immer meine herzallerliebste Mona.
Ja, und ich darf neben meiner herzallerliebsten Isa sitzen.
Ja, wir freuen uns ganz doll, dass wir heute wieder mal mit der Serie weitermachen dürfen. Wahrscheinlich werden wir auch wieder von dieser Staffel furchtbar enttäuscht werden, wenn wir dann erstmal das Buch gelesen haben. Aber egal, jetzt freuen wir uns gerade erstmal wieder über Queen Charlotte und Lady Danbury und ganz viel Gossip mit euch, ne? Denn wir besprechen heute Folge 1 von Staffel 2 von Bridgerton, von der Serie.
Und was wir ja schon wissen ist, Anthony ist Teil der Ton und wird der Season beitreten.
Ja. Genau, und da wird es doch so einige interessante Verwebungen und Techtelmechteleien, wie auch immer, geben.
Tête-à-tête,
ja, genau. Ja, bevor wir aber in die Folge starten, wollen wir uns natürlich erstmal bedanken. Und zwar bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Steady-Unterstützis, die da sind: Lady Emlyn, Fox, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbenock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight und Lady Godiva. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt.
Ja, Liebe geht raus.
Wenn ihr auch Steady-Unterstützis werden wollt, dann schaut doch mal unten in die Shownotes, da findet ihr den Link zu Steady.
Ja?
Ja.
Mehr schamlose Eigenwerbung.
Aber nicht zu viel. Wir wollen ja auch noch Folge machen.
Das ist richtig, nicht zu viel. Ihr könnt aber auch sehr gerne in unserem Merch-Shop vorbeigucken und euch für den Herbst zum Beispiel mit coolen Tassen eindecken.
Ja, die jetzt Season ist Tee-Season und Pumpkin-Spice-Season.
Ganz genau. Und wenn ihr uns natürlich auf Social Media folgt, Liebe dalasst, ein Follow dalasst, überall wo das geht, freuen wir uns sehr.
Ganz genau.
Werbung Ende. Ich bin noch nicht so ganz
warm
angekommen. Nee, ich muss mich noch warm reden.
Ja, ich mich auch. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, Kino.
Kino, ganz genau.
Mona, es geht ans Popcorn essen und Filme genießen.
Und Abschied nehmen. Das kann ich nicht. Mein Herz blutet, aber ich habe es noch gar nicht gesehen. Worum geht es? Wir stoßen die Tore noch einmal zu unserem herzallerliebsten Downton Abbey auf, denn ihr wisst, im englischsprachigen Raum am 12. September, bei uns ab dem 18. September, läuft Downton Abbey The Grand Finale im Kino. Und den würden wir uns gerne mit euch zusammen angucken. Deswegen haben wir schon vor einiger Zeit an verschiedenen Stellen mal eine Umfrage geschaltet, wann ihr denn mit uns ins Kino gehen könntet.
Könntet und wolltet, genau.
Genau. Und zur Auswahl standen Donnerstag, Freitag und Samstag. Und die Umfrageergebnisse sind ausgewertet. Und bisher steht für uns der 20.09., also der Samstag, fest.
Ganz genau.
Ihr müsst allerdings dazu wissen, wir haben schon einmal geguckt, ob man Tickets schon buchen kann. Wir würden ja gerne mit euch in Bremen ins Cinemax am Hauptbahnhof direkt gehen. Da kann man sich bisher nur für einen Ticketalarm anmelden. Das heißt, die Tickets sind noch nicht kaufbar.
Genau.
Aber dann habt ihr wenigstens das Datum schon mal, dass ihr euch das merken könnt und alle weiteren Details würden dann noch folgen.
Ganz genau. Und ihr könnt ja selber auch schon mal die Augen offen halten. Wir holen uns dann ein Ticket, sobald es geht, damit wir natürlich auf jeden Fall Sitze haben. Ich vermute mal, dass Zusammensitzen wahrscheinlich schwierig wird. Sehen wir dann aber. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf zahlreiches Erscheinen, ne? Und ja, einige haben ja schon Bescheid gesagt. Also so wie es aussieht, sind wir aktuell 7 Leute,
also roundabout,
die mitkommen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der mehr mitkommt. Und wir haben uns überlegt, ob wir eventuell danach oder davor, je nachdem, wie es zeitlich passt für alle, uns vielleicht irgendwo nochmal hinsetzen, ein bisschen schnacken, vielleicht einen Cocktail oder irgendetwas anderes trinken, was ihr dann eben möchtet. Und dann irgendwie, dass wir dann zusammen nochmal vielleicht über den Film sinnieren nachher und ja, vielleicht was essen. Ja, einfach, dass wir ein kleines Mini-Community-Event daraus machen, da würden wir uns total drüber freuen und wir glauben, ihr fändet das bestimmt auch ganz schön. Also es hat auf jeden Fall rege Begeisterung gehakelt, deswegen freuen wir uns da sehr drauf. Ja.
Ja.
Gut. Ja, ich würde sagen, dann
vom Kino zur Folge.
Genau, vom Kino zu Film, zu Serie.
Ja.
Dann starten wir in die Serie.
Und das Erste, was uns auffällt, ist, es ist bunt. Es ist
sehr bunt. Es wird wieder sehr, sehr bunt, genau.
Wir sind nämlich ja innerhalb Londons an ganz vielen verschiedenen Stellen unterwegs. Wir sehen bunt gekleidete Menschen vor Gebäuden auf der Themse.
Ist das die Themse? Ich dachte, das ist irgendwie im Hyde Park.
Ja, okay, stimmt. Ja, im Hyde Park so ein
Flusslauf, genau.
Dieser Flusslauf sind überdachte Boote unterwegs. Wir sehen, dass Kutschen auch vorbeifahren. Wir haben auch wieder eine schöne Nahaufnahme auf eine Biene beziehungsweise Hummel auf einer Blüte. Die wird ja durchaus noch wichtig, gerade in dieser Staffel. Und dann sehen wir, wie im Verlauf dieser ganzen Szenerie eine Kutsche vor Bridgerton House vorfährt. Daphne ist nämlich wieder nach Hause gekommen.
Ja, genau. Und sie kommt quasi so ein bisschen auf den letzten Sticken an, ne? Mhm. Denn sie geht eben rein in ihr Elternhaus und wir sehen, dass alle schon ganz gespannt vor einer Zimmertür warten und ganz nervös sind, so, ja, sie muss jetzt wirklich rauskommen, wir müssen jetzt fertig werden hier, ne?
Und auch lauschen, ganz eifrig.
Genau, und man kriegt irgendwie nichts mit. Es ist auch total still. Also, außer halt das Gemurmel von den Leuten, die vor der Tür stehen. Und das ist halt die ganze Bridgerton-Familie, außer Eloise, ne?
Das stimmt.
Genau, und Daphne kommt dazu und dann fragt sie auch so, ja, ist sie denn noch nicht draußen? Wir müssen uns beeilen, jetzt geht's hier los. Und Benedikt und Daphne und sehen sich dann auch sehr, sehr vielsagend an. Und er so, ja, wir warten schon die ganze Zeit und wir wissen auch noch nicht, wie gut das jetzt so wird, ne?
Genau, und ja, als Daphne dann eben nochmal darauf hinweist, auch dann an Anthony gewandt, dass, also entweder öffnet jetzt Eloise selber die Tür oder du machst es.
Ja, oder ich trete die Tür ein, so ungefähr.
Genau, kann Anthony tatsächlich den Türknauf gar nicht mehr greifen, weil er in dem Moment von den Zofen, beziehungsweise ja den Zofen, den Dreien, die völlig bedient rauskommen, wird.
Die eine guckt richtig bedient, die andere, also als ob sie kurz vorm Heulen ist, ne? Und die nächste ist einfach nur so richtig stoisch, so, keine Miene verziehen, ich gehe einfach hier raus, let me out of here.
Oh. Ja, und als die drei dann verschwunden sind, haben wir nochmal den Kameraschwenk raus in den Flur, wo die ganze Bridgerton-Familie gebannt in dieses Zimmer hineinguckt.
Was ich übrigens ein mega geiles Bild finde.
Das stimmt.
Ich finde das so wild, dass das irgendwie so diese Kameraführung wieder so ist, so dieses Hin und Her. Und jetzt gucken wir quasi aus Eloises Sicht sozusagen, ne, auf diese Menschentraube, genau, aus weiß gekleideten Gestalten. Also ich finde das schon sehr eindrücklich, weil dadurch bekommt man auch so ein bisschen so ein Inside-View von Eloise, weil da mehr werden wir gleich noch mehr drüber reden. Mhm. Die hat gerade ein bisschen Stress.
Das sieht man ja auch direkt an, denn wir haben direkt wieder diesen Kameraschwenk ins Zimmer rein und dann kommt sie von links reingelaufen, sieht ungelogen aus wie ein Zirkuspferd, weil so eine riesige Feder ihren Kopf betürmt. Und sie sagt einfach nur, wenn auch nur irgendjemand von euch einen Ton sagt, dann komme ich hier niemals raus.
Ja.
So, dann vergesse ich mich.
Ja, genau, dann vergesse ich mich, genau. Dann knall ich euch eine.
So, und dann, also man merkt Eloise an, dass sie halt auch wirklich japanisch ist, keinen Bock darauf hat, in die Season eingeführt zu werden.
Ja.
Denn es wird Zeit für sie. Sie hat das richtige Alter anscheinend erreicht.
Ja, ich frage mich, ob das ein Unterschied zum Buch ist, weil im Buch ist Eloise Buch, glaube ich, erst das vierte oder so.
Könnte sein, oder
ich meine,
das dritte?
Es ist, glaube ich, Daphne, Anthony, Benedict und dann ist es, glaube ich, Eloise. Aber ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Und dann ist es erst Colin oder so, glaube ich. Ne? Also, ja, deswegen, ich glaube, obwohl, ja, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ist es, ja, ich glaube, das ist erst relativ spät. Deswegen frage ich mich, ob Eloise in ihrem Buch auch in die Gesellschaft eingeführt wird oder ob sie auch früher reinkommt und nur später erst ihre Love Story quasi erzählt wird. Also das ist halt die Frage, weil im ersten Buch haben wir ja auch, dass Daphne auch schon eine Season hinter sich hat. Jetzt sogar schon die zweite quasi.
Genau, stimmt.
Deswegen maybe. Ist das anders?
Ich finde das
genauso.
Ohnehin noch spannend, wie das dann in den Büchern erzählt wird, weil wir haben es ja jetzt, kurzer Schwenk nochmal zurück zu Staffel 1 und Buch 1, ja auch gehabt, dass während wir in der Serie ja viele Dinge schon, vermute ich, vermischt präsentiert bekommen, weil sich ja Dinge eben auch parallel zueinander ereignen, dass das Buch sich ganz stark auf das jeweilige Fokuspaar auch konzentriert.
Mhm,
also da
genau.
Haben wir ja viel Daphne und Simon gehabt, auch viel mehr Inneneinsicht, was ganz viele Sachen viel besser erklärt hat, als es in der Serie überhaupt möglich war. Aber wenn wir überlegen, dass die erste Staffel sich ja auch ganz massiv mit diesem Detektivspiel von Eloise schon auseinandergesetzt ja. hat, dass sie herausfinden will, wer Lady Whistledown ist. Das kam im Buch ja alles noch gar nicht zur Sprache.
Ja, und das wird ja auch noch doller, ne, diese Staffel jetzt, ne?
Genau.
Ja, genau.
So ist es. Also das wird schon spannend. Aber wer weiß, ob auf Eloise nicht auch ein gewisser Druck liegt, weil immerhin war ihre ältere Schwester in, also jetzt Staffel-Lore, die Diamond des Season.
Genau.
Direkt nach ihrer Einführung. Und wer weiß, ob die Familie Violet im Stillen nicht auch ein wenig erwartet, dass die zweite Tochter nicht in die Fußstapfen der Älteren tritt.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Gleich, wenn wir im Palast sind.
Genau.
Bevor wir jetzt gleich in den Palast aber starten, sehen wir noch, wie Eloise jetzt quasi dann sich abmarschbereit macht, weil sie ist halt wirklich, sie trampelt förmlich in ihrem sehr hübschen Kleid und so dann über den Flur und alle rennen dann nur so wie aufgescheuchte Pinguine hinterher und sind alle so, ja, oh, du bist so, so ist so gut aus und so. Und sie so, haltet jetzt einfach die Schnüsse ungefähr, ja. Lasst mich einfach in Ruhe. Ja. Let's get it over with, ne?
Und, ja, beziehungsweise können wir es jetzt auch hinter uns bringen.
Ja,
ne?
Genau. Ja, und dann wechseln wir in den Palast und wir sehen, wie die Lady Danbury und die Queen Charlotte zusammen einen Gang hinunterlaufen. Im Gefolge natürlich die Hofdamen und ihr Butler. Ich will immer Brimsby sagen, aber der heißt anders.
Hieß er Brimstone?
Grimsley? Ja, wir hören das nochmal wieder. Ja. Namen sind nicht meine Stärke.
Nee, nicht, wenn es so lange her ist.
Genau.
Genau, Isa hat natürlich völlig recht. Und die Queen fragt sich jetzt, ach, vielleicht hat Lady Vielleicht hat Lady Whistledown endlich verstanden, wo ihr Platz ist, denn man hat ja seit dem Ende der letzten Season nichts mehr von ihr gehört.
I doubt it.
Und wir dachten, wir saßen ja, haben es uns angeguckt und dachten ja, wovon träumst du nachts?
Mhm.
Denn Lady Danbury sagt dann eben auch, entsprechend, wenn es um die Diamond der Season geht, dass nicht Lady Whistledown das entscheidet, sondern dass diejenige zur Diamond der Season wird, die Queen als solche bestimmt.
Ganz genau.
Und dann merkt man richtig, bei der Queen rattert es irgendwie, weil sie dann sagt, naja, die andere Möglichkeit ist aber natürlich, dass Lady Whistledown, genau wie wir alle anderen, sich in ihre Sommerresidenzen zurückgezogen haben, hat sich zurückgezogen und weil es einfach keinen Gossip gab, natürlich auch keine Lady Whistledown erschienen ist. Wissen Sie, was das bedeutet?
Sie ist von uns. Eine von uns.
Eine von uns.
Ja, genau. Und Lady Danbury schaut dann nur so, so auf ihre Danbury-Art und Weise, ne? Ja, und dann wechseln wir den Blick auf für uns jetzt schon bekannte Lady Whistledown,
so
ne?
Ist es.
Denn wir sehen, wie Penelope ganz gespannt am Fenster sitzt und immer mal wieder rausguckt und liest. Und uns ist aufgefallen, dass die Featheringtons gerade mal durchaus sehr, sehr angemessene Kleidung tragen.
Richtig, also alle Kleider sind, außer der von der Favorington O'Brien, die trägt nach wie vor grün, aber alle anderen, also Portia, Philippa, Prudence und eben auch Penelope, tragen alle bräunliche Kleidung, immer mit so schwarzen Applikationen. Also Penelope hat schwarze Spitze an ihrem Dekolleté, auch eine schwarze Schleife um die Taille. Trägt schwarzen Haarschmuck und das sieht wirklich schön aus.
Ja, das sieht tatsächlich hübsch aus. Grund ist natürlich, sie sind ja in Trauer. Ne? Mhm. Wir haben schon überlegt, okay, die werden jetzt wahrscheinlich schon eine Weile in der Trauerphase gewesen sein. Deswegen sind sie jetzt von schwarz schon zu braun mit nur noch schwarzen Details gegangen. Aber Lord Featherington ist ja gestorben in der letzten Staffel, wir erinnern uns. Und daran... Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird der neue Lord Featherington, ne? Und sie sind jetzt gerade schon am Überlegen, wann denn der neue wohl ankommen wird, weil es scheint sich da um einen entfernten Cousin zu handeln. Kommt uns ja bekannt vor, so ein entfernter Cousin, der sich da einmischt auf einmal, ne? Matthew? Oh, Downton. Ja, genau. Ja, und dann kriegt Penelope noch eine kleine Maulschelle. Oder passiert das Gleiche?
Doch, sie bekommt eine. Und zwar, weil Penelope ja immer aus dem Fenster guckt, denkt Portia, dass Penelope dort ja Spalier sitzt und guckt, wann denn der neue Lord Featherington ankommt. Und dann wird sie eben noch ermahnt, dass sie nicht wie so eine Bettlerin da am Fenster sitzen und ihre Nase immer in ein Buch stecken soll.
Und vor allen Dingen in die Sonne, weil sie würde ja dann Sommersprossen bekommen.
Mhm.
Genau. Und dann lachen ihre Schwestern natürlich auch wieder darüber und dann wechseln wir die Szene, beziehungsweise wir sehen, wie unten die Bridgertons abgefahren sind, ne?
Genau.
Und dann sind wir in der Kutsche und zwar bei den Ladies und zwar sitzen da Francesca, Hyacinth, Daphne, Violet und Eloise eben zusammen in einer Kutsche und die Männer sitzen zusammen in einer Kutsche.
Genau.
Und allen ist ziemlich warm, ne? Es scheint ein echt warmer Tag zu sein. Und Eloise sieht einfach aus, als ob die gleich ohnmächtig wird, als ob die gleich oder sich übergeben muss oder so. Also die hat auf jeden Fall so viel Stress. Die sitzt da wirklich nur, die hat Schnappatmung und ist völlig fertig und schaut raus und fühlt sich sichtlich unwohl.
Also, ja, das stimmt. Ich bin mir tatsächlich bei dem Fenster auch gar nicht sicher, ob es richtig geöffnet werden kann.
Nee, ich glaube nicht.
Weil wenn es natürlich auch geschlossen ist, in so einer kleinen Kutsche, wenn du da zu fünf drin sitzt, ja, dann wird es dann natürlich auch sehr schnell sehr, sehr warm.
Ja.
Deswegen glaube ich auch, der Tag an sich muss gar nicht so heiß sein. Aber Eloise ist sowieso komplett mit sich selbst beschäftigt und Daphne ist noch dabei, ihr so ein paar Advices zu geben. Wie hat sie sich im letzten Jahr verhalten? Sie soll immer ein Lächeln auf den Lippen tragen und erhobenen Hauptes dann in den Saal reingehen. Das genau, haben wir doch auch schon geübt. Mhm. Several times.
Ja, genau.
Also Daphne scheint es gerade nicht so gut zu gelingen, ihre Schwester zu beruhigen oder zu erkennen, was eigentlich das Problem ist.
Ja, also zumindest habe ich das Gefühl, dass sie das gerade nicht so wahrnimmt, weil in der letzten Staffel war es ja ganz anders. Da hat sie ihr ja sogar gesagt, hey, wenn du dich in die Bibliothek zurückziehen möchtest, dann darfst du das. Das ist total fair, ne, wenn du da keinen Bock auf diese Sache jetzt hier hast. Und da hatten die ja so ein richtiges schwesterlichen Moment, ne? Und jetzt gerade ist es irgendwie so, aber ich glaube, sie versucht ihr nur zu helfen, weil sie sagt ja auch, schau nicht irgendwelche Leute an, schau irgendwie, nimm einen Fokuspunkt auf einem Bild. Das haben wir ja geübt, ne? Das habe ich auch so gemacht.
Genau.
Das wird schon funktionieren. Und ich glaube, sie will sie jetzt einfach nur unbeschadet da durchbringen quasi, ne?
Ja, und wo du das aber auch mit dem Schwesternmoment sagtest, hatten wir in der letzten Staffel ja auch einen richtig schönen Moment, nämlich dieses Zwiegespräch mal vor dem Kamin,
wo
Eloise ja auch zu Daphne noch gesagt hat, dass das in ihren Augen so unfair ist, dass sie bei der ganzen Sache so mitmachen muss. Und sie hat ja, meine ich, Daphne sogar vorgeworfen, dass je perfekter sie ist, umso höher wird der Druck sozusagen auf sie.
Nee.
Aber für den Moment war sie ja dankbar, weil dann guckt niemand so sehr auf sie, weil es ja ihre Season war.
Genau, aber ich glaube, am Ende war der Konsens, dass sie sich bei ihrer Schwester bedankt mit Danke, dass du so perfekt bist, dann muss ich es nicht mehr sein.
Ja.
So, dann haben wir quasi unseren Soll erfüllt sozusagen. Hm. Und das fand ich irgendwie auch ganz nett. Also die hatten eigentlich am Ende so ein Understanding, ne? Also das fand ich irgendwie ganz nett. Das fehlte mir ein bisschen in den Büchern, so die Interaktion zwischen den Geschwistern noch mehr, so also zwischen den Mädels auch so, ne? Aber wer weiß, was noch kommt, ne?
Genau.
Genau, dann wechseln wir auf jeden Fall in die Kutsche zu den Männern.
Ja.
Und da erklärt uns Anthony, dass er jetzt entschieden hat, diese Season zu heiraten, ne? Wir erfahren, dass er auch überhaupt gar keine hohen Ansprüche an seine zukünftige Frau hat. Nein, nein.
Nein, nein, sie soll natürlich angemessen sein. Wäre auch schön, wenn sie half a brain hätte, einigermaßen bei Verstand.
Ja, genau. Wenn sie ein bisschen also hübsch genug wäre, sie muss natürlich schon decent aussehen und am besten auch entsprechend breite Hüften haben, damit sie auch Kinder kriegen kann und so. Das ist sehr wichtig. Sie muss sehr anständig sein, aus gutem Hause und wie Mona schon sagte, wenigstens ein halbes Gehirn haben, ne? Und ich dachte so, ach so, ja, sonst noch Wünsche, ne? Das denken sich übrigens seine Brüder auch, denn die beiden gucken sich auch so an, so okay, und verdrehen auch so ein bisschen die Augen so, alles klar, lass den mal machen.
Was ich geil daran finde, ist, erst gucken die beiden, also Gregory und Benedict, denn Colin ist gar nicht dabei.
Stimmt.
Die gucken sich bedeutungsschwanger an und gucken dann beide demonstrativ aus dem Fenster.
Ja, also,
das ist richtig geil. So, okay, das habe ich jetzt nicht gehört. So Gregory, so, ich bin eigentlich eh noch viel zu jung für all diese Geschichten.
Ja.
Lass mich auf. Na, ich muss mal eben Mais stampfen.
Ja, aber wirklich. Ja, genau. Wir sind dann in der nächsten Szene. Und zwar sind wir bei der ganzen Season-Outcoming-Geschichte im Palast.
Richtig.
Und die ersten Ladies werden vorgestellt, nach und nach aufgerufen und Queen Charlotte sieht, naja, wenig begeistert aus. Ne?
Es gibt sogar eine junge Dame, ich habe ihren vollen Namen jetzt leider vergessen.
Irgendwas Boring.
Wir haben aber beide Boring verstanden. Und ich glaube, so heißt sie ehrlicherweise auch.
Es kann sein, Boring oder Goring, aber ich weiß es nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr witzig gewesen, weil wir mussten so lachen. Weil es einfach aussah, weil die Königin auch so die Augen verdreht hat und schon so, oh, ne? Und dann so, der Name ist Programm.
Ja.
Ne? Mann, die arme Frau. Das tat mir ein bisschen leid für das Mädel, aber naja.
Absolut. Und dann wird natürlich die Frau aufgerufen, die eigentlich am liebsten ganz woanders wäre, nämlich Eloise.
Ja.
Bevor sie allerdings aufgerufen wird, hat sie nochmal ein ganz kurzes Zwiegespräch mit ihrer Mutter, denn ja, Eloise tänzelt halt richtig nervös vor dieser Tür auf und ab. Sie sagt, boah, können wir diese bescheuerten Federn hier nicht mal von meinem Kopf runternehmen? Ich wünschte, Penelope wäre wenigstens hier.
Ja.
So, was ist, wenn alles schief geht? Und Violet bremst sie dann auch nochmal und sagte eben, hey, mein Kind, völlig egal, was passiert, für mich wirst du immer die Diamond of the Season sein.
Ja, genau. Und sie überlegt halt noch, ob sie nicht irgendwie da rauskommen kann aus der Nummer, wie Mona eben schon sagte. So von wegen, dass sie irgendwas Unaussprechliches auf ihrem Kleid gefunden hat oder ihre Federn halt gemalfunctioned haben, ne? Also, dass irgendwas ist, weshalb sie vielleicht jetzt nicht da raus muss. Also, die hat halt wirklich Schnappatmung, die sieht aus, als ob sie gleich ohnmächtig wird oder at least da irgendwo hinreiert, ne? Also, sie sieht wirklich sehr unglücklich aus und ist wirklich nervös. Aber bevor wir sehen, wie Eloise jetzt rausgeht in den Saal, also der vor die Königin tritt, sehen wir nochmal kurz Penelope,
genau,
die aus dem Fenster schaut und sieht, wie die erste Whistledown ankommt. Und sie freut sich und sie ruft noch aus, so von wegen, sie ist endlich hier, ne? Sie ist angekommen. Und dann gehen wir in den Königssaal zurück und Eloise darf eintreten und sie geht halt wirklich sehr langsam, sie zögert auch sehr langsam oder sehr doll, bis sie dann reingeht, weil sie wirklich gefühlt gar keine Luft mehr bekommt.
Die ist ganz schön stunned, ne?
Total.
Also, sie kriegt halt einen einzigen Fuß nur in den Saal hinein,
ja.
Dann ist sie sehr schwer am Atmen.
Ja.
Und Violet guckt auch schon so langsam und denkt sich, ein Kind, wir sollten vorwärts gehen. Wir haben dann auch so eine kurze Ansicht zu den Bridgertons, wo Daphne nochmal den Advice gibt, lächeln. Du musst lächeln.
Komm, einfach einen Schritt vor den anderen. Ne?
Und man merkt richtig, also Daphne würde am liebsten zu ihr laufen.
Ja.
Und ihr helfen. Und sie muss sich jedes Mal bremsen, weil sie es nicht darf.
Ja, genau. Die Königin guckt dann auch schon ganz ungeduldig. Und man merkt auch schon, sie ist so, ja, was ist jetzt hier? Komm jetzt zu Potte, ne?
Mhm.
Ja. Und dann versucht Eloise eben auch noch einen Schritt weiter zu gehen. Aber, und dann kommt die große Erlösung. Denn in diesem Moment kommen Bedienstete rein und geht ein Raunen durch die Menge und ein Bediensteter bringt der Königin die erste Whistledown der Season.
Mhm.
Und dementsprechend ist sie natürlich total abgelenkt und sagt, ja, ich habe genug gesehen, alles klar, ist mir jetzt egal, ich muss die jetzt lesen und verzieht sich dann auch direkt, also nimmt diese Whistledown und zieht von dannen auf majestätische Art und Weise mit wehender Schleppe.
Nein, und, die mit hinterhergetragener Schleppe, ja, das, muss man ja dazu sagen.
Das auch, aber ich finde, es war einfach sehr schwungvoll, wie sie so gegangen ist. So.
Man könnte sagen, sie zieht die Bediensteten mit sich.
Ja, geradezu. Und dann freut sich Eloise total, wenn das ist für sie der Moment so, darf ich jetzt gehen? Okay, tschüss. Ne? Und sie wartet die Antwort ihrer Mutter gar nicht mehr ab so richtig. Ne? Sie dreht sich auf dem Absatz um und verzieht sich ganz schnell. Ne?
Also, ja.
Und dann geht auch die Tür hinter ihr zu und wir sehen, wie viele Bedienstete auch weitere Whistledowns verteilen im Saal. Und da haben wir uns ja schon mal gefragt, haben die jetzt tatsächlich einfach für die Tonnen ein paar ausgegeben und gekauft? Müssen die noch bezahlen oder ist das sowieso Standard, dass sie immer mehrere kaufen im Palast? Also das fanden wir interessant.
Ja, ich fand es halt total interessant, weil normalerweise ist es ja so, dass ich nenne sie jetzt mal die Zeitungsjungen, ja tatsächlich mit der Whistledown umherlaufen und du musst ja auf die Straße gehen, um die entweder selber zu kaufen oder sie sind vielleicht sogar beauftragt, bei den
zu den Häusern hinzugehen.
Zu den Häusern hinzugehen, damit die Bediensteten die kaufen können. Bedeutet ja aber, wenn sie jetzt von der Königin eine ausgegeben gekriegt haben, haben sie die schon gelesen und dann kommen sie nach Hause und haben die Ausgabe da nochmal liegen.
Maybe.
Weiß man halt nicht, ne?
Ja. Wir werden sehen, ne, wie das ist. Also wahrscheinlich kriegen wir keine Antwort darauf. Wir fanden es nur interessant, dass auf jeden Fall im Palast auf einmal so viele verteilt wurden.
Genau.
Ja.
Wir haben dann auch noch mal ein mini kurzes Zwiegespräch zwischen Daphne und Anthony.
Mhm.
Einfach weil ja die Einführung von Eloise ja entsprechend unterbrochen worden ist. Und dann sagt halt Daphne mit, ja komm, entspann dich mal. Also es sind ja so nach dem Motto eh noch nicht alle vorgestellt worden. Das wird sich schon alles noch regeln. Und ist ja klar, dass die Whistledown hier jetzt alles durcheinander wirft.
Genau. Dann gehen wir ins Intro und das Intro startet diesmal wieder mit unserem wunderschönen Baumintro und es startet mit dem Porträt von Anthony auf dem Stamm, ne, diesmal.
Genau, also dass ja sein Name darauf erscheint.
Aber man sieht auch sein Porträt, also man sieht auch seinen Schattenschnitt.
Das ist die Whistledown.
Ist das die Whistledown?
Ja, die Whistledown hat dieses Emblem.
Okay, dann ist es das auf jeden Fall, aber auf jeden Fall steht sein Name da. Dann geht es halt immer weiter und dann wächst halt wieder diese Ranken dran. Man sieht tanzende Paare, man sieht einen Ring, der auf einem Finger steckt. Ne? Mhm. Man sieht dann am Ende wieder den Schriftzug mit Whistledown. Natürlich kommt auch wieder eine Biene immer mal wieder vor und so und summt da so rum. Ja, und dann wechseln wir wieder in einen Park. Wahrscheinlich wieder den Hyde Park oder irgendwo, wo viele Leute flanieren. Man sieht die Tonnen eben in Paaren oder einzeln flanieren. Und dann wechseln wir auf die Straße nach London. Wahrscheinlich ist es entweder in der Nähe vom Palast oder es ist diese Straße mit diesem Park dazwischen oder so, wo auch die Bridgertons und so wohnen. Wir haben das ja letztes Mal schon mal recherchiert. Und da laufen eben Zeitungsjungen rum und verteilen die Whistledown.
Richtig. Also wir sehen eben auch, wie die Leute der Tonnen sich die sich die Whistledown kaufen, in ihr lesen. Und wir hören die Stimme unserer liebsten Autorin jetzt auch zum ersten Mal mit Dear Readers, Did You Miss Me?
Genau, Dear Gentle Reader, Did You Miss Me? Dann sehen wir Penelope, wie sie gerade quasi ihre Startausgabe verfasst hat. Ne, so ein kleiner Rückblick quasi. Sie schreibt das nämlich, dieses Dearest Gentle Reader, Did You Miss Me? Ich habe eine kleine Pause gemacht, und dann versucht sie halt verschiedene Startsätze. Und die gefallen ihr alle noch nicht so. Und am Ende erfindet sie natürlich genau den richtigen mit. Ich habe mich zurückgezogen, um meine Messer zu schärfen, um noch gewitzter und noch scharfzüngiger zurückzukommen.
Genau. Und dann sehen wir nämlich in weiteren Rückblenden, wie sie zum Teil auch an ihre Informationen gekommen ist, dass sie also als, ich sag jetzt mal, das graue Mäuschen, wenn auch in bunter Kleidung.
Wollte ich gerade sagen, das gelbe Mäuschen.
So. Immer so im Hintergrund geblieben ist, während sich alle in der Tonne über sie als Whistledown unter anderem unterhalten haben, somit wie kommt sie denn an ihre Informationen oder ich kann es kaum erwarten, über XY in der Whistledown zu lesen.
Mhm.
Und sie hört diese Dinge natürlich mit, geht in dieser Szene zum Fenster, wo schon ein Kutscher wartet und ihr ein Lichtsignal gibt und sie kann sich dann ganz klammheimlich aus dieser gesellschaftlichen Veranstaltung zurückziehen, sich in die Kutsche begeben, schon aufgeklappt unter der Sitzbank ist ein Dienstbotinnenkleid für sie.
Genau, so ein Mantel und so ein Häubchen, ne?
Genau, dass sie sich verstecken kann. Und man sieht eben auch dann in der weiteren Szene, dass Penelope eine harte Geschäftspartnerin ist.
Oh ja.
Denn sie spricht mit dem Verleger, der eigentlich ganz gerne den Preis für den Druck erhöhen möchte.
Genau. Sie mimt übrigens dabei einen irischen Akzent, den sie tatsächlich hat, denn sie ist ja Irin eigentlich. Die gute
Nicola Cowan.
Genau. Ich hatte gerade Nicole oder Nicola, ich war gar nicht sehr sicher. Aber die auf jeden Fall ist ja Irin und dementsprechend hat sie dann auch einen irischen Akzent, damit sie wahrscheinlich mehr als Arbeiterklasse durchgeht, könnte ich mir vorstellen. Ja, und sie ist eben harter Gesprächspartner, denn sie sagt, nee, sie wird nicht mehr bezahlen, weil der Verleger möchte ganz gern ein bisschen mehr oder der Drucker möchte ein bisschen mehr. Aber sie sagt, nö, dann gehe ich halt woanders hin, weil es gibt nur eine Lady Whistledown, aber ganz viele Drucker. Also ist ja wohl kein Problem. Und dann sagt sie ihm, ja, sie wird nicht mehr als 18 Pence bezahlen. Und übrigens, die Lieferjungen, die sollten mal eine Gehaltserhöhung bekommen, weil die sind schließlich die hier die ganze Arbeit machen, während du auf deinem faulen Arsch sitzt.
Ja.
Das finde ich so geil, wie sie das dem Typen sagt. Und er, okay, yes, ma'am, okay.
Wichtig dabei ist, dass, also falls es noch nicht so ganz durchgekommen ist, weil Penelope sagt ja nicht mit, mich gibt's nur einmal, sondern sie tut so, als würde es die Zeitschrift ihrer Herren nur einmal geben. Also sie mimt da sozusagen nochmal ein anderes Alter Ego. Also hat Penelope in ihrer ganzen Zeit quasi drei Identitäten am Laufen.
Das stimmt, ja.
Na, also sie ist natürlich Penelope Faverington, Dann ist sie Lady Whistledown.
Und die Bedienstete von Lady Whistledown.
Genau, ja. Und in solchen Momenten dann eben die Bedienstete. Und dann sieht man eben in der nächsten Szene, wenn sich der Drucker darauf eingelassen hat, wie sie zu Hause ist, unter ihrem Teppich im Zimmer zwei Bodendielen hochhebt und dort die Ausgaben und eben auch das Geld, das sie dadurch einnimmt, entsprechend verstaut.
Genau. Das Ganze, diese ganze Rückblickszene ist übrigens sehr mysteriös und düster gehalten und so,
bläulich,
und so ein bisschen so heimlich, genau. Das hat alles so einen bläulichen Ton und ist alles von Anfang, wo sie quasi sich davon stiehlt, bis hin zu dem Drucker, ist alles im Dutch Angle gefilmt. Also immer so ein schiefer Kamerawinkel, was quasi das Ganze so ein bisschen mysteriös und verschlagen wirken lassen soll.
Ja.
Dementsprechend, ja, und geheim halt, ne?
Und dann haben wir den Übergang wieder in die Gegenwart zurück, was man schon direkt an der Lichtstimmung merkt.
Mhm.
Da sind wir nämlich bei den Faverringtons zurück und Portia ist gerade dabei, die Whistledown zu lesen. Und Penelope fragt dann, ob sie sich jetzt zurückziehen dürfe und Portia hört ihr schon gar nicht mehr zu. Sie winkt einfach nur ab, so nach Motto, ja, ja, Kind, geh.
Ja. Vor allen Dingen, sie will sich, glaube ich, noch irgendwie was kaufen. Sie meinte nämlich, darf ich mir einen neuen Federkiel oder sowas kaufen, glaube ich. Ich habe sogar noch ein bisschen Pin-Money über und so. Und dann sagt sie auch nur, ja, mach es mir egal. Ne, sie hört halt gar nicht zu. Ne, das ist es halt. Und Penelope geht halt raus und grinst und freut sich.
Sie grinst sogar sehr. Ich meine, ist ja auch klar, weil alle sind gerade dabei, ihre Zeitschrift zu lesen. Keiner weiß, wer sie ist. Und sie braucht sie nicht zu lesen, weil sie den Inhalt schon kennt.
Genau. Ja, dann sind wir bei der Königin.
Mhm.
Und die sitzt zusammen mit Lady Danbury beim Tee. Und sie sind beide quasi am Sinnieren darüber, wie das jetzt werden wird mit der Whistledown, ne?
Genau, und wir hören ja auch die Stimme der Autorin, also der Whistledown, noch weiter. Und da geht es nämlich wieder darum, wer wird denn die Diamond of the Season sein? Und da ist nämlich die Whistledown auch sehr provokativ, weil es sozusagen heißt mit Your move, Your Majesty.
Ja, ja, genau. Ja,
it's your turn. Es ist ihre Aufgabe.
The game is on.
Ganz genau.
The game's afoot, genau. Ja, und dann wechseln wir zu den Bridgertons nach Hause. Und zwar sehen wir, wie Francesca am Pianoforte sitzt und spielt. Das ist übrigens anscheinend auch wieder ein Klavier. Ich sag jetzt mal Klavier. Es ist natürlich kein Klavier in dem Sinne, aber ein Klavier, was auch wieder von dieser Marke ist, die auch Daphne vorher schon mal gespielt hat, die wir in der letzten Staffel schon mal recherchiert haben. Ja, Hyacinth sitzt einfach auf dem Stuhl rum und Eloise übt gerade Tanzen mit Gregory.
Es ist auch ein Tanzlehrer anwesend
nebenbei. Es scheint auch ein Tanzlehrer anwesend zu sein, das stimmt, genau. Ja, und die üben halt die ganze Zeit und Eloise stellt sich halt nicht besonders gut an. Und dann kommt Anthony rein und verkündet, dass er ja jetzt alles regeln wird und überhaupt Mutter, ich brauche dann auch nochmal deinen Verlobungsring. Und das droppt ja alles so nebenbei, so in so einem Schwall von Informationen. Und Violet nur so, sehr schön, Anthony, aber Moment mal. Du brauchst meinen Ehering? Was ist denn da los? Ne? Also mein Verlobungsring, was passiert? Also hast du wen gefunden und Benedikt sitzt auf dem Sofa und zeichnet und ist dann auch so, ja, hat bei der Präsentation irgendwer dein Auge gefangen sozusagen, ne? Also caught your eye. Und dann sagt er so, nee, das nicht, aber ich möchte prepared sein, wenn die Situation eben sich ergibt. Ne, so.
Aber dann finde ich auch Violet so geil, die einerseits sich ja anscheinend zu freuen scheint, dass Anthony sich endlich bereit erklärt, sich eine Frau zu suchen. Aber nicht so ohne weiteres, weil sie dann ja auch sagt mit, selbstverständlich, mein Sohn, werde ich dir meinen Verlobungsring sehr gerne geben. Sobald du eine Frau gefunden hast, der wirklich dein Herz gehört und in die du wirklich verliebt bist, denn bis dahin ist der Ring sicher in
Aubrey Hall
verstaut.
Mhm, genau.
Hip, hip, hurra.
Genau, und dann geht sie so rüber und lehnt sich so verschmitzt zu Benedikt rüber und sagt so, behalt den im Auge, ne, guck, dass er klarkommt. Und Benedikt so, okay. Und Anthony, das habe ich gehört, so von wegen, ihr braucht mich hier gar nicht hier kaddeln und bemuttern, so ungefähr. Ich mache das schon alles. Ich kümmere mich da selber drum, ne?
Aber ganz ehrlich, das Bild, ihre Pose ist schon verflixt cool.
Die ist richtig cool.
Die ist auch schon lässig irgendwie.
Sie ist total lässig. Aber ich finde Violet auch super, muss ich sagen. Die ist auch so gut gespielt. Also
ja, in der nächsten Szene sehen wir dann, dass Anthony irgendwie eine Mission hat. Also man sieht ihn an ganz vielen verschiedenen Stellen. Zuerst geht er mit einer jungen Dame über so eine Brücke im Park, was auch so überdacht ist mit so einer, es ist nicht einfach nur ein Verschlag, das sieht schon fast römisch aus. Das
ist genau, so ein Säulengang. Ne?
Genau, so ein Säulengang draufgebaut. Er trinkt mit einer anderen Dame Tee oder tanzt auch mit einigen und stellt denen halt wie in so einem Bewerbungsgespräch richtig unangenehme Fragen. Wie viele Kinder möchtest du haben? Ach, sie sprechen Französisch und Englisch und Italienisch, ja, was ist denn mit Griechisch? Also man
oder
sieht
Latein
halt,
oder sowas, ne? Also er ist schon sehr demanding.
Genau, ja. Und ach, sie spielen Instrumente, aber lesen sie auch. Und man sieht halt immer, wenn er die trifft, am Ende streicht er immer wieder die Namen durch.
Bei manchen sogar sehr aggressiv.
Richtig, bei manchen ist er, also zwischendurch ist er auch mal anscheinend im Bordell gewesen und bezahlt gerade die Dirne des Morgens, wenn er den Raum verlässt. Dann sieht man ihn immer mal wieder am Schreibtisch, wo sein Bediensteter ihm immer wieder Schriftstücke auf den Schreibtisch legt, die er durchsehen und unterschreiben muss. Und man hat richtig diese, ja, ich will nicht sagen Kakophonie, weil das ja rein auf Musik gemünzt ist, aber man hat halt diese ganz eintönige Abfolge von Frau treffen, Name durchstreichen, Dokumente durchgehen, zur Dirne, Geld einsammeln, Geld ausgeben.
Genau.
Und dann geht alles wieder von vorne los. Also ganz schön anstrengend.
Ja, super anstrengend. Und er hat das wirklich so oft. Und das ist irgendwie sein ganzes Leben. Und er scheint auch total gestresst zu sein. Also der scheint irgendwie nur noch so monoton dahin zu leben. Und ich finde es krass, dass die meisten Sachen... Er ist halt auch richtig frech bei vielen Sachen.
Ja,
ne? Also bei der einen, die ist halt so sehr versiert, was Instrumente angeht. Und dann ist er so, ja, aber lesen Sie auch. Und sie so, ein Buch? Oh, ne? So, das war völlig überraschend für die. Und er war dann auch so richtig aggressiv am Durchstreichen und so. Ach, das war also, naja, er hat schon Ansprüche.
Ja, und genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Denn hieß es nicht noch vor ein paar Minuten in der Kutsche, ich möchte eigentlich nur eine Frau, die passabel aussieht, breite Hüften hat, damit sie Kinder gebären kann. Und half a brain wäre für mich auch okay.
Ja, aber er will schon auch ein bisschen mehr als half a brain, ne?
Ja, eigentlich will er ziemlich heavy brain, will ich es mal nennen.
Ich finde vor allen Dingen, finde ich das ganz schön krass, die eine fand ich eigentlich ganz beeindruckend, weil da mit der war er im Café. Und die spricht halt viele Sprachen, die spielt Musikinstrumente und sie designt sogar ihre eigenen Hüte. Aber das scheint ihn dann auch zu stören, dass die irgendwie so ein bisschen eigenständig ist und so. Wo ich dachte so,
Beziehungsweise ich hatte ja das Gefühl bei dem, was man so beobachten konnte, dass ihm die Designs der Hüte nicht gefallen haben. Denn es hat sich hinter der Frau eine umgedreht, die einen Hut getragen hat.
Ich glaube, das war ihre Mutter.
Vielleicht die Mutter, es könnte sein, aber... Ich hatte das so verstanden, dass der Hut, den die Frau trägt, die Mutter, von der Tochter designt war. Und das fand Anthony anscheinend grässlich.
Okay. Ja,
I don't know.
Das kann sein, ja. Naja, und dann brechen wir aus diesem Trott. Und wir sehen, es ist sehr früh morgens, ne? Alles hat halt so einen Blaufilter. Und Anthony reitet gerade ein bisschen träge durch den Park, ne?
Er reitet ja sogar langsamer als die Gänse, die vor ihm watschen.
Ja, genau. Und dann reitet auf einmal eine Frau an ihm vorbei und zwar ziemlich schnell. Und er ruft ihr hinterher, ob sie Hilfe braucht, ob alles in Ordnung ist und so. Aber sie reagiert gar nicht auf ihn. Ne? Sie reitet einfach weiter und er reitet dann schnell hinterher. Uns hat sie ja natürlich direkt ein bisschen an das Buch erinnert. Ne? Jetzt die Szene zwischen Daphne und Simon, wo er ihr hinterher reitet und sie quasi nach dem verlorenen Kind oder nach der Monatsblutung, was auch immer da eingetreten ist, wir wissen es ja immer noch nicht, wo sie dann quasi einmal rasant durch den Park reitet. Das erinnert uns natürlich ein bisschen daran, ne? Ja, und hier gibt es aber keinen Unfall, also sie fällt nicht vom Pferd oder ähnliches. Merken wir uns mal für später.
Mhm.
Sie reitet sogar ziemlich gut. Also sie reitet ebenfalls im Herrensitz, ne, nicht im Damensattel, und sie springt dann sogar über eine Hecke, vor der Anthony mit seinem Pferd dann tatsächlich anhält, ne?
Genau.
Ja.
Die Frau, von der wir den Namen offiziell noch nicht wissen, schlägt dann auch ihre Kapuze zurück und man sieht Anthony schon richtig an, der ist ganz schön begeistert von dieser kühnen Frau, denn sie sieht gut aus und sie kann gut reiten.
Mhm.
Und sie reitet dann auch erstmal entspannt davon, hat aber nicht damit gerechnet, dass Anthony über Umwege, die wir nicht kennen, hinterherkommt.
Genau. Er reitet dann neben ihr und unterhält sich mit ihr und findet auch, dass sie ziemlich gut ist und dass sie ihren Sieg ja auch ganz schön auskostet, ne? Und dann meint er sie so, ja, tu ich, aber sie sind ja anscheinend auch ein schlechter Verlierer. Ich so, nee. Er so, nee, bin ich nicht, ne? So von wegen, ich kann das durchaus. In den seltenen Gelegenheiten, in denen das mal vorkommt, dass ich verliere beim Reiten oder bei irgendwas, da kann ich das durchaus zugeben, aber das ist ja sehr selten der Fall.
Genau, richtig. Und es entbricht dann so ein kleiner Schlagabtausch, weil sie eigentlich ganz gerne alleingelassen werden will. Also sie sagt auch, ich kann Ihnen versichern, I'm perfectly well, mir geht es gut. Sie brauchen mich nirgendwo hinzubringen. Ich möchte jetzt einfach nach Mehrfair zurückreiten. Es ist alles in Ordnung. Ihr könnt mich jetzt alleine lassen. Und Anthony interveniert dann aber auch so ein bisschen, dass er es ja eigentlich nicht zulassen kann, eine junge Frau alleine in den frühen Morgenstunden reiten zu lassen.
Genau. So, was sagt denn ihre Maid dazu? Und dann sagt sie, ja, ich habe keine Maid. Und dann, ach so, dann sind sie verheiratet. Und sie guckt ihn nur so an, excuse me. Und er, ah ja, sorry, das ist natürlich zu gewagt und zu persönlich. Wir kennen uns ja gar nicht. Ja, und dann sagt sie, ja, okay, jetzt lassen Sie mich bitte einfach in Ruhe. Dann sieht man noch, wie da noch zwei weitere Reiter von der Seite reinkommen. Und sie bleibt irgendwie ein bisschen stehen und hat so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, ist auf einmal so reserviert, ne? Also ja. sie, als ob sie so ein bisschen Angst hat oder so, keine Ahnung.
Ja, oder als würde sie vor jemandem flüchten.
Genau, und Anthony hält ihr dann nochmal vor, so von wegen, ja, ich glaube, sie sind aber doch lost hier, ne? Also sie haben sich doch verirrt, denn Mayfair liegt in die ganz andere Richtung. Und sie, ach so. Und dann sieht man auch, wie es in ihr rattert und sie dann nur, ja, okay, alles klar, ich empfehle mich, ne? Und dreht dann um und reitet davon. Und Anthony schaut ihr nur lächelnd nach und ist irgendwie anscheinend amüsiert und gleichzeitig auch ein bisschen begeistert und so von ihr. Also, ja.
Ja, er ruft ihr dann ja auch noch hinterher, dass die beiden sich ja gar nicht einander vorstellen konnten.
Ja.
Und dann ruft sie ihm auch nur nach, dass das auch nicht mehr passieren wird, denn sie muss noch eine weitere Siegesrunde erstmal genießen.
Genau. Ja, dann wechseln wir die Szene nach in Lady Danburys Haus. Und dort sehen wir, wie Miss Edwina Sharma vor dem Kamin steht mit ihrer Mutter und sie sich fragen, wo denn gerade ihre Schwester ist. Ne, sie machen sich ein bisschen Sorgen. Und in dem Moment kommt dann auch Lady Danbury rein und die beiden stellen sich vor. Also da kriegen wir dann auch die beiden vorgestellt, wer sie sind.
Genau.
Genau.
Wir kriegen dann auch zu hören, dass Lady Danbury und Lady Mary, so heißt die Mutter, sich offensichtlich schon viele Jahre kennen. Denn Lady Danbury sagt, oh Lady Mary, nach so vielen Jahren, schön euch wiederzusehen. Und dann, wie Isa schon sagte, stellt Lady Mary ihr schon einmal ihre jüngste ihre jüngste Tochter Edwina Sharma vor. Und Lady Danbury wundert sich ein bisschen, weil sie sagte, naja, aber haben wir hier nicht noch eine Person mehr erwartet? Also vom Schiff ist sie doch aber mit ihnen runtergegangen, oder? Und ja, die anderen beiden gucken dann eben auch noch so ein bisschen reserviert, weil sie eben nicht zugeben wollen, dass sie keine Ahnung haben, wo sie ist. Und nach kurzer Zeit kommt sie dann eben auch mit einer kurzen Entschuldigung schon mit gemachten Haaren. Also vorher hat sie, als sie noch ausgeritten ist, einen sehr, sehr langen geflochtenen Zopf getragen. Jetzt ist alles geglättet und hochgesteckt.
Kleid hat sie nicht gewechselt. Ne?
Das hat sie nicht gewechselt.
Das hat nämlich auch noch ein bisschen Schmutz vom Reiten unten dran, aber das versteckt sie gekonnt, indem sie das einfach so ein bisschen nach hinten schlägt.
Genau.
Ja, und dann wird sie auch vorgestellt als Kate Sharma. Das ist nämlich die ältere Tochter.
Genau.
Genau.
Und als dann Lady Danbury schon sozusagen zu der Tagesordnung zurückkehren will, weil ja inzwischen alle angekommen sind, sagt Kate, nee, wir haben noch Newton vergessen. Und Lady Danbury geht davon aus, dass es sich dabei noch um einen menschlichen Begleiter handelt. Aber nein, es ist ein Hund.
Ja, es ist ein Hund. Und Lady Danbury hat einfach den geilsten Gesichtsausdruck, weil sie schaut diesen hechelnden Hund an und ist äußerst ungehalten und schaut den richtig so angewidert, angenervt an. Und ich finde das so witzig, ne? Ja, aber Kate ist nicht auf den Mund gefallen und ist auch tatsächlich ziemlich, ja, offensiv, aber höflich. So.
Ja, also sie ist mehr offensiv als höflich, könnte man sagen.
Ja, auf jeden Fall geht es dann erstmal darum, dass Miss Edwina, also die das Haus so lobt und alles ganz schön findet und sich freut, dass Lady Danbury eben da ist. Lady Danbury erzählt dann eben auch, dass sie ja auch schon alles geplant hat für die Season und dass sie mehrere Bälle ausrichten wird und dass sie da auch bei der Gesellschaft helfen wird, dass die dann auch da vorgestellt werden. Lady Mary ist nicht so ganz begeistert davon, ne? Die scheint so ein bisschen ihre Bedenken zu haben. Die guckt nämlich ein bisschen betreten bei dieser ganzen Geschichte. Als es heißt so, ja, ich werde euch dann der ganzen Tonne quasi präsentieren. Da ist sie so ein bisschen, weiß ich nicht, ne? Woran das liegt, das erfahren wir noch.
Genau, merken wir uns das für später. Aber vor allen Dingen Kate ist auch nicht so begeistert, weil Lady Danbury nämlich auch eine lange Liste runtergerattert hat, was sie alles an ja Lehrern und Tutoren angestellt hat, um die beiden zu unterrichten und ja. präsentiert dann auch quasi schon den Stundenplan. Tanzunterricht wird hier at noon stattfinden und ab morgen kommen dann auch Französischlehrer und so weiter und so fort.
Genau.
Und dann fordert sie die beiden auch auf, sich einmal aufzustellen.
Mhm.
Kate gibt dann eben auch Newton, den sabbernden Hund, an ihre Mutter weiter. Die beiden stellen sich vor dem Kamin auf und Lady Danbury spricht dann aber eben auch Komplimente aus, ne? Das Lächeln sei schön, die beiden haben eine aufrechte Haltung.
Ja.
Und ja, dann ist Kate diejenige, die ihre Rede da vom Zaun bricht. Ne?
Oh ja.
Was im Endeffekt, weil dann nämlich Lady Danbury auch sagt, nee, Moment, das muss ich anders aufziehen. Sie geht transparent damit um, mit welchen ja Kommentaren vielleicht zu rechnen ist, denn Kate ist nicht mehr die Jüngste.
Ja.
Kate ist schon 26, wie sie uns dann auch selber mitteilt. Und Lady Danbury sagt dann eben mit, ja, das könnte halt für Kommentare sorgen, weil sozusagen Kate dann eigentlich schon als alte Jungfer gelten wird, aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen, weil es mit Sicherheit eben auch ältere Herren gibt, die nicht abgeneigt sind, nicht direkt sich die Jüngste sozusagen anzulachen.
Mhm.
Und da fühlt Kate sich da fühlt sie sich entsprechend provoziert.
Ja.
Und sagt dann eben auch mit, ja, ich kann euch versichern, ich bin gar nicht hier, um für mich einen Bräutigam zu suchen, sondern ich bin komplett hier, um nur meine jüngere Schwester zu unterstützen, die das wunderschönste Lächeln hat, wenn ich das so sagen darf, auch wenn sie Französisch spricht. Sie ist wunderbar geübt im Tanz, denn ich bin diejenige, die ihr Walzer und sie zählt halt noch ein paar weitere Tänze auf. Also
ja.
Kate sagt halt, sie hat das alles ihrem Naturtalent von jüngerer Schwester beigebracht, aber sie hat ihr eben Advice gegeben und im Grunde genommen kann Edwina alles schon.
Genau, also Miss Sharma, also Kate hat sich quasi alles selber beigebracht natürlich, aber wenn sie so bescheiden sein darf, ist alles natürlich ganz formidabel und remarkable. Und ich denke so, na, die ist aber überzeugt von sich doch. Also gut, aber ja, sie hat ihrer Schwester alles beigebracht. Und Lady Danbury ist auch sehr überrascht von dieser Maulschelle ein bisschen, ne? Denn die guckt auch so, okay, well, ne? Naja, aber man sieht auch, sie hat auch dieses, ja gut, das werden wir sehen, ne? So diesen Blick drauf.
Zum Teil aber auch nicht. Denn Edwina stellt auch tatsächlich schon einen Teil davon direkt unter Beweis, denn durch einen kurzen Blickwechsel mit ihrer Schwester wurde sie dazu aufgerufen, Lady Danbury einmal kurz auf Französisch anzusprechen.
Genau, sie spricht auch wirklich sehr gutes Französisch.
Mhm.
Ja, Lady Mary will dann aber, Kate endet dann quasi ihr offensives Plädoyer, sage ich jetzt mal, damit, dass sie sagt so, ja, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie ja auch wunderbar nett und freundlich und eloquent sind und so weiter. Und wir bestimmt viel von ihnen zu lernen haben. Stockt dann kurz, wie zum Beispiel die Zubereitung dieses wunderbaren Tees.
Mhm.
Und da interveniert dann Lady Mary ziemlich schnell, denn sie sagt so, ja, Kate, schön, das ist ja alles schön und gut hier, aber willst du nicht mal mit Newton rausgehen, bevor der hier den Teppich ruiniert, ne? Also vielleicht ist es besser, wenn du jetzt gehst, so, ne?
Ist halt auch schwierig, muss man sagen, weil im Endeffekt ja sind die drei gerade von Lady Danbury abhängig.
Ja.
Warum, weiß man ja noch nicht so ganz genau.
Und freundlich aufgenommen worden,
genau,
anscheinend.
Genau, weil merken wir uns das für später, denn Lady Danbury sagt ja schon bei der Vorstellungsrunde, als Edwina ja auch das Haus so lobt, dass, ja, it's yours for all the season.
Mhm.
Also im Endeffekt wohnen die drei gerade bei ihr und werden von ihr dementsprechend auch komplett unterstützt. Und wenn ich das richtig verstehe, auch finanziell.
Ja.
Und deswegen ist Kates Auftritt so...
Ist schon ein bisschen unverschämt, ne?
Ja, also so offended sie sich vielleicht auch gefühlt hat, dass Lady Danbury vielleicht davon ausgegangen ist, dass die beiden nichts können, weil sie von sonst woher gekommen sind, das wissen wir nämlich aktuell auch noch nicht, wo die jetzt hergekommen
genau,
sind.
Genau, also man kann es natürlich erahnen, dass sie irgendwie in Indien gelebt haben oder irgendwas, denn sie sprechen ja auch Hindi und so weiter.
Genau.
Also es ist schon naheliegend, dass sie da irgendwo in die Richtung herkommen.
Ja.
Aber ja, ne, wir wissen es halt bis jetzt noch nicht, wo sie gelebt haben und was überhaupt deren Background ist.
Richtig. Oder auch welche Vergangenheit vor allen Dingen Lady Mary hat.
Mhm.
Denn dadurch, dass sie Lady Danbury ja schon seit Jahren kennt, muss es da eine gemeinsame Vergangenheit geben.
Ganz genau.
Aber das merken wir uns für später.
Yes.
Denn erstmal haben wir einen Szenenwechsel.
Mhm.
Wir sind auf dem Markt und Penelope und Eloise sind dort gemeinsam unterwegs. Und Ja, Eloise erzählt so ein bisschen, wie für sie diese Einführung gelaufen ist, wie nervös sie war, dass sie sozusagen beinahe der Kopf explodiert ist und sie sich halt richtig, richtig unwohl gefühlt hat dabei.
Ja, und dass Daphne ihr halt quasi geradezu eine Liste geschrieben hat, wie sie die guten Gentlemen der Society quasi einfangen kann, dass das alles total lächerlich ist und dass die Frauen ja wie Vieh behandelt werden und so. Und ja, dann kauft sich Penelope eine weitere Feder, ne? Und Eloise stellt auch fest, dass sie ganz schön viele Federn verbraucht, ne? Und sie redet das dann so klein mit, ja, ich schreibe halt viele Briefe. Und dann meint sie, ach so, an den neuen Erben, ist der denn schon da? Und Penelope, nee, das nicht, aber ich schreibe viel mit Colin, so, ne? Weil der schreibt mir viel von seinen Reisen. Genau. Und deswegen schreibt sie da viele Briefe.
Richtig.
Ja.
Und Eloise sagt dann eben auch mit, ja, hier, Colin ist ja auch wenigstens unterwegs. Sie ist die Briefe ihres Bruders anscheinend schon ein bisschen müde geworden.
Genau.
Aber dann kommt Eloise auf Lady Whistledown zu sprechen und sagt halt, anders als Lady Whistledown ist Colin wenigstens unterwegs. Und da wird Penelope hellhörig und sagt halt, na ja, aber du kannst ja nicht von der Hand weisen, dass die Whistledown dich vor deine Einführung bewahrt hat. Und dann sagt Eloise, ja, das stimmt zwar, aber alles, was diese Frau tut, ist halt nur niederzuschreiben, was sie hört. Also sie hat eigentlich keinen Mehrwert.
Genau, sie könnte sich ja auch mal einsetzen, zum Beispiel für ihre Frauen, also mit weibliche Geschlecht, so sagt sie das, ne? In der Tonne. So, sie könnte sich ja dafür mal einsetzen und zwar zitiert sie dann Wollstonecraft und das ist die Mutter von Mary Shelley gewesen. Denn die Miss Wollstonecraft ist eine große Frauenaktivistin gewesen unter anderem.
Mary Shelley aber glaube ich auch, oder?
Auch, aber ihre Mutter war da sehr bekannt vor und ich glaube, sie referenziert da auf ihre Mutter. Also, weil die war nämlich ziemlich groß in der Frauenrechtler-Szene. Und da zitiert sie eben, dass sie sich ja für ihr Mitgeschlechtsgenossin quasi einsetzen könnte und sie womöglich sogar für voll und als vollständige Individuen ansehen könnte und unterstützen könnte. Und da ist sie dann richtig happy drüber und sagt das eben zu Penelope so, ja, das wäre doch mal was hier, oder? Ist gut, oder? Und Penelope, ja, könnte man machen. Dann sinniert sie so ein bisschen darüber weiter mit, ja, also die ist ja nur die ganze Zeit am Gossipen und so weiter. Und Penelope ist dann so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen angefressen, aber sagt dann eben sowas wie, ja gut, ich glaube, also I suppose, jeder hat da seine eigene Meinung. Ne?
Genau, oder jeder hat seine eigene Sicht. Meinung.
Sorry. Ja, ist gut.
Seine eigenen Theorien. Und es muss ja auch schließlich irgendjemanden geben, der den Gossip sozusagen auch verbreitet.
Ja, genau.
Dann haben wir einen Szenenwechsel zurück zu den Faveringtons. Es ist abends. Wir haben auch vorher schon eine richtig coole Ansicht auf das Anwesen von denen in der anbrechenden Dunkelheit.
Mhm.
Und während Philippa und Prudence sich fertig machen und sich darüber beschweren, dass Miss Varney, also Faverington O'Brien, gerade mitgeteilt hat, dass es wieder Kartoffeln zum Abendessen gibt, sitzt Penelope wieder auf diesem Chaiselong-Sofa mit einem Buch in der Hand. Mhm. Sie hat ihr Kleid, ihr Gelbes schon an. Und im Endeffekt ja geht's dann eben ein bisschen darum, dass durch den Tod von Lord Faverington und den ganzen Schulden, die er ja gemacht hat, und dem Umstand, dass der neue Lord Faverington noch nicht da ist, die ein bisschen mit dem Geld gucken müssen.
Mhm.
Weil die anderen beiden Mädchen machen sich eben Gedanken, dass sie zu dem bevorstehenden Ball jetzt nochmal alte Kleider tragen müssen.
Ja.
Sie konnten keine neuen kaufen.
Es gibt keine Bediensteten mehr, die mussten nämlich alle entlassen werden. Deswegen ist Varley die einzige, die übrig blieb. Ne?
Genau, die alles halt auch wirklich macht.
Ja.
Also sie macht das Housekeeping, sie kocht.
Sie kümmert sich um die Kleider, sie kümmert sich um, also ist quasi die Ladies Maid und so weiter.
Genau.
Also die macht halt alles.
Sie
ne?
ist halt gerade das Mädchen für alles und dann sagt eben auch Portia entsprechend, naja, solange der neue Lord Faverington nicht da ist und diese finanziellen Dinge nicht geklärt sind, können wir nichts weiter tun, als uns entsprechend zu preparen.
Genau.
Und dann sagt eben Faverington O'Brien Miss Varney noch, dass ja vielleicht noch ein bisschen Geld reinkommt, wenn sie vielleicht das ein oder andere Silberbesteck verkauft.
Ja, genau. Das scheint aber keine Option zu sein, denn Portia geht dann eigentlich wortlos weg. Vorher gab es noch die Diskussion, dass, ich kriege die beiden immer durcheinander, das ist Prudence.
Das ist Philippa.
Philippa. Dass Philippa auf gar keinen Fall ihren eigenen Nachttopf ausleeren kann, weil das würde sie ja niemals hinbekommen. Das steht dann anscheinend auch nicht mehr zur Diskussion, wird zumindest nicht weiter besprochen. Prudence setzt sich zu Penelope auf das Sofa und kickt erstmal Penelopes Beine sehr unwirsch runter.
Ja. Ne?
Ja, und dann, ja, wechseln wir die Szene.
Nee, noch nicht ganz. Es gibt noch eine Geschichte, die
ach ja.
Philippa sagt, nämlich dadurch, dass die ja gerade so finanzielle Probleme haben, hat sie Angst, dass ihre Hochzeit mit Lord, wie hieß er jetzt nochmal?
Mr. Finch?
Mit Mr. Finch nicht stattfinden kann.
Aber hat beziehungsweise, die nicht schon stattgefunden? Hat sie nicht, ach nee, wahrscheinlich nicht. Aber sie hat ja gesagt so von wegen, aber ihr könnt ja dann mir und Mr. Finch quasi joinen. Aber dann sagt ja Prudence, glaube ich, ja, wenn das überhaupt stattfindet. Ne?
Genau.
Genau, so war es.
Das Ding ist, eigentlich steht das schon fest, dass die beiden heiraten sollen. Aber wenn die jetzt finanziell am Knapsen sind, können die ja eigentlich ihre Mitgift nicht bezahlen.
Ja, genau.
Denn die Mitgift ist ja auch von Lord Faverington verspielt worden. Das war ja das ganze Problem.
Yes.
Weswegen er ja auch mit Portia so Probleme bekommen hat, weil sie ihm dann ja auch zum Vorwurf gemacht hat, ey, du hast hier alles verspielt.
Ja.
Alles. Die Mitgiftsgifte.
Mitgiften.
Genau, unserer Töchter, alles ist weg.
Ja.
Und, ne, also im allergrößten Zweifel würde das herauskommen, kann halt die Hochzeit theoretisch zwischen Philippa und dem Lord Finch auch abgesagt werden.
Ja, maybe. Ja, genau. Und damit sind wir quasi jetzt am Ende dieser Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ja, wir gehen in den Community-Teil, würde ich sagen.
Genau, da muss ich eben einmal ein bisschen überfliegen, was die erste Hälfte unserer Folge denn betrifft.
Ja, ich kann ja vielleicht schon mal ein paar Kommentare noch aufholen, denn wir haben bei Spotify noch so einiges an Kommentaren bekommen. Ich habe das alles eigentlich auch normal beantwortet und ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Ah, genau. Wir haben zum Beispiel zu Folge 18 noch zu Kapitel 18 aus dem Buch, haben wir noch eine Nachricht von Abby Winters bekommen, und zwar die Kapitel fühlen sich so out of context an, das hat ja schon fast Dark Romans Vibes manchmal. Ich werde sie einfach getrennt betrachten zu der restlichen Geschichte, das ist ja dann auch sonst wirklich deprimierend, was da alles so abläuft. Ich bin wirklich gespannt, wie sie das noch ins Positive verwandeln. Das ist nämlich in dem Mehlsäcke, Matrosen und Missbrauch Kapitel gewesen. Dann hat uns Saskia noch geschrieben, nochmal off-topic, ich glaube die Verwirrung bei Mord und Totschlag, da kam nämlich nochmal eine kleine Erklärung, liegt bei der Geschichte mit dem Affekt, dass der Affekt mit nicht vorsätzlich gleichgesetzt wird. Affekt bedeutet aber quasi nur aus einer starken Gefühlsregung heraus. Mord und Totschlag sind beide vorsätzlich, also bewusst und gewollt. Bei Mord kommt eins oder mehrere Mordmerkmale hinzu, dass der Affekt ist für den Vorsatz egal. Genau. Ja, sie sagt auch sorry, dass sie da nochmal drauf rumreitet, aber sie möchte gerne Rechtsirrtümer einfach auflösen, denn die liest man oft. Und ich habe mich sehr bedankt, denn ich finde das sehr nett.
Ja, das
wenn man
ist vor
das besser
auch voll
weiß.
Wichtig.
Ja, finde ich auch. Kathi hat uns dann noch geschrieben, ich liebe die Brüder sehr. Sie sind ein bisschen drüber, indem sie quasi das Schild vor Daphne sind. Und Anthony hat sich bei Simon zwar zusammengerissen, aber mal sehen, ob das ihm auch weiterhin gelingt. Ja, ich bin nicht sicher, ob er da manchmal immer so reserviert und sich wirklich so zurückhält. Ne?
Mhm.
Dann hat uns Lara Leini noch geschrieben, ich glaube, bei aller berechtigter Kritik an Daphne müssen wir ihr zumindest ein wenig beachten, dass sie erst 18 oder so ist. Sie hat ihre guten Momente, aber kann eben, weil sie selbst da drin verstrickt ist, nicht völlig aus ihrer Rolle raus und trennt ihre eigenen Gefühle nicht ganz von Simons. Was die weiteren Bücher angeht, kann ich euch beruhigen. So etwas geschieht nicht nochmal.
Oh Gott sei Dank.
Ach ja, ich habe auch gesagt, oh danke für diese Info. Ey, ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, wirklich. Nee, aber das stimmt natürlich. Daphne ist natürlich jung und das haben wir ja auch ein paar Mal schon angesprochen. Nichtsdestotrotz war ihre Handlung echt hart. Also, ne? Ja. Dann hat uns Abby Winters zu Kapitel 20 nochmal geschrieben. Auf neutraler Ebene betrachtet bekommt Daphne ihr Karma zurück für die Tat, die sie getan hat. Sowohl in der Serie als auch im Buch. Und irgendwie finde ich das ziemlich in Anführungsstrichen fair. Ja, es ist halt so eine schwierige Sache, ne? Und das zu beurteilen. Ich glaube, da muss jeder selber in seiner Komfortzone wissen, wie er sie das beurteilt, ne? Am Anfang finde ich die Buch-Daphne besser. Sie war gewiefter und selbstbewusster, aber jetzt bevorzuge ich doch die Serien-Daphne etwas mehr. Das ist nicht, da sie nicht ganz so schlimm unterwegs ist. Ja, Ja, jein, ne? Mhm. Zum Glück ist das zweite Buch nicht so düster, zumindest an das, was ich mich erinnere. Das ist sehr gut, da freue ich mich drauf. Ja, mit Daphne muss man halt wissen, ich finde immer noch Daphne aus dem Buch irgendwie ein bisschen cooler, außer natürlich dieses eine Kapitel.
Ja.
Das ist schlimm. Und manche Sachen, was sie danach auch so ein bisschen gesagt hat, aber so im Großen und Ganzen finde ich sie cooler als in der Serie.
Voll.
Weil ich finde, in der Serie ist sie mir zu blass und nicht, ja, kess genug, wie man so ja. schön sagt, ne? Wie man so schön in Boomers Speak sagt.
Ja, aber sie ist ja auch so quick thinking im Buch.
Genau,
ne? Und
genau.
auch so gerne mal sehr schlagfertig.
Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja, aber diese verbale Schlagfertigkeit,
genau.
die finde ich fehlt in der Serie oft.
Ja.
Wenn man es direkt mit dem Buch vergleicht.
Genau. Dann hatten wir noch zum letzten Kapitel Ein Herz für Bene von Abby Winters. Ja, absolut. Liebe an Benedikt. Und Lara Leini hat uns geschrieben, Glückwunsch zum vollendeten Buch. Freue mich sehr auf das nächste, das mag ich sehr. Deutlich mehr als die Serienstaffel. Bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet.
Mhm.
Ja, wir sind auch sehr gespannt. Und sie liebt den Bookgoblin.
Oh ja.
Ja.
Den lieben wir auch.
Ja, gut. Ich würde sagen, das war alles von Spotify. Jetzt haben wir das endlich aufgeholt. Wir haben es nämlich letztes Mal schändlich vernachlässigt. Das tut uns sehr leid.
Ja, manchmal werden ja auch Dinge manchmal nicht richtig angezeigt.
Das stimmt leider auch, ja.
Ist auch immer ein bisschen doof. Wir haben aber auch im Discord von Lady Rockula ein paar Nachrichten. Ich kann noch nicht alle vorlesen, weil sich manche auf die zweite Hälfte beziehen.
Mhm.
Aber sie sagt schon mal allgemein, habe ich schon mal erwähnt, dass Eloise mir ein wenig auf die Nerven geht in der Serie. Und ohne zu spoilern, das wird noch schlimmer in dieser Staffel. Dann hat sie uns einen Screenshot mit so historischen Währungsumrechnungen einmal geschickt.
Cool.
Und das ist total interessant, weil das haben wir vorhin in der Folge auch kurz unterschlagen, als nämlich Penelope den Preis nochmal verhandelt mit dem Drucker.
Mhm.
Sie selbst bekommt ja 18
Pence, Schilling?
Ja, beziehungsweise Pfund, glaube ich sogar.
Nee, ich glaube, Pfund bekommt sie nicht. Ich glaube, sie bekommt 18 Pence, glaube ich.
Okay, dann stimmt hier die Umrechnung nicht ganz, aber Penelope spricht ja auch davon, dass die Tonnen immer 10 bezahlen muss für die Whistledown.
Ja.
Und dass es bei dem Preis auch bleiben soll. Und 10 Pfund hier der Umrechnung entsprachen im Jahr 1814 der gleichen Kaufkraft wie $1,269 zum heutigen Preis.
Ja,
das ist
du.
Ganz schön viel Geld.
Deswegen kann sie ja keine Pfund, keine 10 oder 18 Pfund
Gut,
bekommen.
Gut, aber wenn wir bei Pence sind, dann wären das trotzdem... Ist das trotzdem eine ziemliche Summe, ne?
Ja, natürlich, weil ein Pfund waren ja wie viel Pence?
Ich meine 100.
Ein Pfund in Pence. So. 100 Pence sind ein Pfund. Das heißt, dann nimmt man das durch 100, dann ist das aber auch trotzdem pro Woche irgendwie ein Huni, den sie da kriegt, ne?
Ja, also, richtig. Also
ein bisschen mehr sogar, 120 oder so. Das ist halt schon eine Menge, ne?
Genau.
Pro Woche für jemanden, der eigentlich nicht arbeitet und eigentlich kein offizielles Einkommen hat, ne?
Genau.
Ja.
Und dann...
Und die gibt ja auch nichts davon aus. Die legt das ja einfach beiseite.
Richtig. Und wenn du dann pro Woche das beiseite legen kannst...
Ja, das ist schon nicht schlecht.
Merken wir uns das mal für sehr viel später.
Mhm.
Dann schrieb Lady Rockula noch weiter, sie hätte noch einen unwichtigen Nebenfakt. Da geht es nämlich um diese ganzen Szenerien, die wir vorhin mit Anthony besprochen haben, mit seinem Alltagstrott, dass er ja immer irgendwelche Dokumente durchgeht, ins Freudenhaus geht, die Tonnendamen abcheckt und energisch irgendwelche Namen durchstreicht.
Mhm.
Sie schreibt nämlich, dass Anthony ein bisschen spät dran mit seinen Pachtplanungen ist. Das sind nämlich diese Dokumente, die ihm anscheinend vorgelegt werden.
Mhm.
Denn gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Drehstart circa mit dem Handlungszeitraum übereinstimmt, dann sind wir im März. Da sollte man zumindest schon fertig geplant haben, was man wo anbaut. Denn die Entscheidungen, welches Land gepachtet wird und welches nicht, trifft man ja schon deutlich früher.
Oh, nicer Fun Fact.
Heutzutage sind Pachtverträge über mehrere Jahre nicht unüblich, wie es damals war, weiß ich nicht. Zudem, von wem pachten die denn Land? Seit wann ist ein Viscount ein Pächter? Naja, eventuell von irgendeinem Duke oder so.
Maybe.
Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass diese ganzen Szenen mit den Dokumenten, dass das die Pachtplanungen waren. Im Zweifel habe ich vorgegriffen, dann tut's mir leid im
Ja,
Vorfeld.
Oder es sind Versorgungsplanungen mit deren Bauern, die Pächter bei denen sind, weil die Land haben, weil sie haben ja auch dieses Landanwesen, wo sie nicht während der Off-Season quasi sind, ne? Und da sind sie ja dann auf dem Land und da ist ja Bridgerton House, ich weiß nicht, oder ist das Aubrey Hall? Das könnte Aubrey Hall sein, ne? Das
andere
Haus.
Ja.
Und da haben sie ja mit Sicherheit Ländereien und vielleicht sind das die Planungen, welcher Pächter bekommt welches Land wann, weil die vielleicht ja auch durchpermutiert sind oder so, einfach um nicht Monokulturen zu schaffen und solche genau. Sachen. Keine Ahnung. Also, maybe sowas. Ja. Okay. Ja, das war's erstmal für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, ne? Und ja.
Wir freuen uns, mit euch demnächst Popcorn zu kauen, einen Film zu genießen, aber so oder so bald wieder gemeinsam zu dinieren.
Ganz genau. Bis dann.
Bye.